Ja, wir freuen uns sehr, heute bei euch zu sein und vor allem bekannte Gesichter wiederzusehen. Danke auch für die Einladung. Das Thema habt ihr gehört, es geht heute um die Ehe. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht oder dir persönlich. Der eine vielleicht hat positive Gefühle, wenn er über die Ehe nachdenkt und sagt, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Oder du denkst, das war die schlimmste Entscheidung meines Lebens. Zumindest glaube ich, dass die Gesellschaft so denkt, weil wenn wir uns die Statistik betrachten, dann sehen wir, dass im Jahr 2024 es so wenige Ehen geschlossen wurden wie im Jahr 1950. Also man sieht, dass nie weniger geheiratet wurde als letztes Jahr. Die neue Statistik ist jetzt noch nicht raus, aber wir sehen, dass die Menschen sich nicht mehr binden wollen. Und es mag vielleicht damit zusammenhängen, dass Ehe heute nicht mehr als Gottes Geschenk betrachtet wird. Die Ehe hat eine sehr große Gewichtung in der Bibel. Selbst Jesus vergleicht uns mit seiner Braut, das Christentum, und sagt, dass wir seine Braut sind mit der Ehe. Aber wisst ihr, Ehe kann ein Geschenk Gottes sein, aber gleichzeitig kann Ehe zu Last werden. Und so sehen wir, dass viele Ehen dadurch zerbrochen werden. Zum Beispiel gibt es keine Wertschätzung mehr in der Ehe. Man fühlt sich einsam, obwohl man mit jemandem zusammenlebt. Man lebt aneinander vorbei, Nähe ist nicht mehr da, Intimität nicht mehr da. Und so wird Distanz ganz normal. Man kämpft mehr gegeneinander anstatt miteinander. Und vielleicht kommt man sogar an einen Punkt, wo man sagt, so kann es eigentlich gar nicht mehr weitergehen. Ohne diesen Menschen wäre mein Leben besser. Aber ich möchte euch diese Frage stellen. War das Gottes Plan für eine Ehe, dass man an diesem Punkt angelangt und sagt, alleine hätte ich es besser als mit meinem Ehepartner? Nein. Es gibt jemanden, der aufpasst. Ich freue mich. Vielleicht bist du heute nicht verheiratet und denkst dir, was soll ich mit diesem Thema anfangen? Ich glaube, dass du mit diesem Thema dann sehr gut gerüstet bist für die Zukunft. Also passe sehr gut auf. Ich möchte auch ganz besonders zu denjenigen sprechen, die vielleicht innerlich schon aufgegeben haben und sagen, diese schöne Zeit, sie kommt nie wieder. Heute möchte ich dir sagen, es ist nicht zu spät. Mit Gottes Hilfe ist alles möglich. Wisst ihr, manche fragen, habe ich denn Gottes Willen erfüllt? Habe ich die richtige Person geheiratet? Ich glaube, ja. Wisst ihr, Gott stellt oft zwei unterschiedliche Menschen zusammen. Warum? Um uns zu quälen? Sicherlich nicht. Sondern Gott möchte an unseren Herzen arbeiten. Er möchte uns schleifen. Und dazu schenkt uns Gott einen Partner, der genau das Gegenteil von uns ist. Und ich möchte mit euch heute einen Brief lesen, einen Brief, der aus einem Gefängnis geschrieben wurde. Dieser Brief ist eigentlich für eine Gemeinde geschrieben. Aber ich glaube, dass dieser Brief einige Prinzipien aufweist, die auf die Ehe bezogen werden können. Und so möchte ich euch gerne einladen, mit mir aus Philipper 2, 1 bis 4 zu lesen. Dort schreibt Paulus: Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Wir sehen, die Messlatte ist hier, oder? Wie soll man das in der Ehe erfüllen? Ist euch schon mal aufgefallen, dass Ehe eher ein Kampfgebiet als ein schönes Gebiet? Nun, wir würden niemals mit einem anderen Menschen in der Gemeinde zum Beispiel so sprechen, wie wir es zu Hause tun. Wenn jemand negativ mit uns spricht, dann würden wir erstmal einatmen, kurz ausatmen und antworten. In der Ehe gibt es sofort einen Konflikt. Wisst ihr, das Interessante ist, dass Paulus diesen Brief aus dem Gefängnis schreibt, in einer Gefangenschaft, Ungewissheit, was mit ihm passiert, Todesstrafe ist möglich, eingeschränkte Bewegungsfreiheit, aber er schreibt diesen Brief, der Freudenbrief genannt wird. Und ich glaube, dass der Unterschied bei Paulus ist, warum er diesen Brief mit solch einer Freude schreiben kann, ist, weil er die Gesinnung Christi erfüllt. Und ich glaube, auch das ist der Schlüssel für eine perfekte Ehe. Und wenn ihr sagt, was möchte dieser junge Mann uns hier vorne erzählen? Der sieht doch so jung aus. Also wir sind seit 14 Jahren verheiratet. Wir haben auch schon einiges durchlebt. Auch Katastrophen in der Ehe bis zum Zerbruch der Ehe. Und was unsere Ehe gerettet hat, sind diese drei Schritte, die ich mit euch heute betrachten möchte. Ich möchte vier Schritte insgesamt. Und zwar, wie bekommt man eine Ehe, die blüht? Wie bekommt man das hin? Ich glaube, dass der erste Schritt die Entscheidung an sich ist. Entscheidung für den Partner und für die Liebe. Paul sagt, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt. Wer kann sich noch daran erinnern, Hand hoch, das Versprechen, das man seinem Ehepartner gegeben hat, welches ungefähr so geht. Willst du diese Frau, diesen Mann, die, der Gott dir anvertraut, als deine Ehefrau, deinen Ehemann, lieben und ehren und die Ehe mit ihm oder ihr führen in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, solange ihr lebt, bis dass der Tod euch scheidet. Sind einige, die das gemacht haben. Sicher, ich denke, die meisten von uns haben sowas Ähnliches gemacht, ja. Aber was ist damit passiert? Wisst ihr, in der Ehe ist es so, dass man natürlich so verliebt ist und dann heiratet man, dann denkt man, man geht immer durch schöne Zeiten und alles ist gut, man hat jemanden an seiner Seite und dann fällt die rosarote Brille ab und man sieht die Macken an dem Partner und der schlimmste Kritiker schläft neben mir und solche Sachen denkt man sich und dann kommt noch die Schwiegermutter dazu. Und dann kann Ehe natürlich sehr, sehr herausfordernd sein. Aber wisst ihr, Paulus sagt uns, und zumindest sagt er schon in den ersten Versen, er stellt eine rhetorische Frage, ob diese Sachen, die er nennt, zu Anfang in der Gemeinde vorhanden sind. Er geht davon aus. Und dann sagt er, okay, dann macht aber meine Freude völlig. Er hört, dass die Philipper so herzlich zueinander sind und dann gibt er ihnen noch mehr Hausaufgaben und sagt, dies und das sollt ihr tun. Also der erste Punkt, Entscheidung für den Partner. Nicht an den Punkt kommen, es bringt nichts mehr. Sonst haben wir Enttäuschung, Rückzug, Härte und noch mehr Enttäuschung. Und so lebt man sich auseinander. Liebe ist mehr als nur ein Gefühl. Wenn Jesus zu uns sagt, wir sollen den Nächsten lieben, dann sagt er nicht, liebe den Nächsten, wenn du dich so fühlst. Nein, er fordert uns auf, seinen Nächsten zu lieben. Oder wenn Jesus der Gemeinde sagt, man soll zu der ersten Liebe zurückkehren, dann ist es eine Aufforderung. Es ist kein, kehrt zu der Liebe zurück, wenn ihr euch wohlfühlt. Nein, es ist eine Entscheidung, es ist eine Einstellung, eine Herzenssache. Es heißt, ich entscheide mich für meinen Ehepartner nicht, weil er perfekt ist, sondern weil es ein Geschenk von Gott ist und weil Gott mich in diese Ehe hineingestellt hat. Stell dir mal vor, Jesus wäre unterwegs nach Golgatha mit seinem Kreuz, hätte das Kreuz zur Seite geschmissen und gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Ich gebe auf. Warum sollte ich denn für diese Menschen sterben? Die werden mich wieder enttäuschen. Sie werden wieder dies und das machen. Sie werden in ihre alte Muster zurückkehren. Aber das tat Jesus nicht. Warum tat er es nicht? Aus Liebe. Er liebt seinen Vater. Er liebt uns Menschen. Und das Gleiche möchte er von uns. Er gibt uns ein Geschenk, nicht gegeneinander, sondern füreinander. Er möchte, dass wir uns in der Ehe lieben, sehen, achten, schätzen. Jesus hätte sicherlich Argumente gegen die Liebe. Aber diese Agape-Liebe, diese Liebe, die aufopfernd, hingebend ist, das ist eine Liebe, die ja in unsere Herzen, heißt es, ausgegossen wurde, in Römer 5, Vers 5. Gottes Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen. Aber man fragt sich, wo bleibt diese Liebe denn in unserer Ehe? Als wäre sie gar nicht mehr da oder verschwunden. Ich möchte euch von dieser Liebe erzählen. Ein Partner lieben, ohne von ihm etwas zu erwarten. Und da ist mir ein gutes Beispiel eingefallen. Wir haben in unserer Gemeinde auch einen Ältesten, der gerne mal Geld an bedürftige Leute leiht. Und immer wieder kommen Leute zu ihm und sagen, Hämmer, du weißt, dass es eine große Summe ist. Und es kann sein, dass du dieses Geld von dieser Person nicht mehr zurückbekommst. Und oft war es der Fall. Und er sagte mir, ich lebe ein Prinzip. Ich leihe mit der Erwartung, dass ich es nie zurückbekomme. Das ist seine Einstellung. Er leiht nicht mit dem Gedanken, ich werde es zurückbekommen, sondern er kalkuliert es ein und sagt, ich leihe, ohne mit der Erwartung, es zurückzubekommen. Und das soll auch unsere Haltung in unserer Ehe sein. Wir sollen lieben, ohne was dafür zurückzuerwarten. Aber der Teufel wird uns immer wieder sagen, dein Partner ist schuld daran. Wenn er sie nicht wäre, wenn dieser Partner nicht wäre, es liegt alles an ihm. Und das sind immer die Umstände. Aber Gott sagt, ich beginne bei dir. Lass du dich durch die Gesinnung Christi verändern. Nicht der Partner zuerst, sondern du zuerst. Also es heißt Liebe und Entscheidung für den Partner. Der zweite Punkt ist Vergebung als Lebensstil leben. Wisst ihr, Vergebung ist so ein großes Wort. Das heißt, wem viel vergeben wurde, der vergibt viel. Aber wir sind ziemlich schlecht in diesen Dingen. Vergeben. Vergeben ist eines der schwierigsten Sachen, die man tun kann. Man muss sich überwinden, man fühlt sich klein. Und oft regen wir uns über solche Kleinigkeiten auf. Die Zahnpastatube ist auf. Oder guck dir die Ordnung an. Oder der Tonfall. Oder wegen meinem Ehepartner kommen wir wieder zu spät. Wieder hat sie oder er viel zu lange gebraucht. Es gibt sicherlich noch andere Beispiele, an die ihr gerade denken müsst. Ich sehe das in den Gesichtern. Aber Paulus sagt, Herzlichkeit und Erbarmen. Lass die Kleinigkeiten nicht groß werden. Vergib er. Schau über diese Kleinigkeiten weg. Und ich sage euch, dass die Ehe perfekt wird. Weil man nicht ständig sagt, hast du das Licht ausgemacht? Hast du schon wieder dies und das nicht gemacht? Wisst ihr, wir müssen manchmal diese Kleinigkeiten einfach zur Seite legen und unsere Scheuklappen bei einigen Sachen anlegen. Denn wir können überall etwas finden. Wir können immer ein Haar in der Suppe finden. Aber wir halten uns nicht mehr damit auf. Und wir wollen uns vor allem nicht rächen, wenn der Ehepartner uns böse begegnet, sondern lasst es uns in Gottes Hand abgeben und vergeben. Das ist die Gesinnung Christi. Das ist das, was wir leben sollten, vor allem als Christen. Wisst ihr, ich glaube, dass die Leute spüren, ob eine Ehe funktioniert oder nicht. Und auch für die Welt sind Ehen ein Licht. Jesus sagt, an ihrer Liebe werdet ihr sie erkennen. Wir dürfen das nicht nur auf die Gemeinde beziehen. Wir müssen das ebenfalls auf unsere Familie beziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn derjenige, der dich in der Gemeinde sieht, wie du mit anderen Menschen umgehst und dann in dein Haus kommt und sieht, was für eine Feindschaft du zu Hause hast, wirst du diese Person sofort verlieren. Weil diese Person wird denken, dass du ein Heuchler oder Heuchlerin bist. Ganz sicher. Wisst ihr, diese Herzlichkeit und Erbarmen, das meint ein tiefes Mitgefühl aus dem Innersten. Und Vergebung ist tatsächlich eines dieser Punkte oder eines dieser Stärken des Erbarmens. Ich sehe deine Schwächen und ich weiß aber auch um meine eigenen Schwächen. Und ich schenke dir Gnade bei den Sachen, weil Gott mir Gnade geschenkt hat. Wisst ihr, ohne Vergebung kann man sich wochenlang ignorieren. Ich weiß nicht, wer es schon durchgemacht hat. Man spricht einen Tag nicht miteinander, Man spricht 2 Tage nicht miteinander, 3 Tage. Manchmal sind es Wochen. Das ist nicht der Wille Gottes. Wisst ihr, und ich glaube, ich weiß nicht, wer es von euch erfahren hat, kurz vorm Abendmahl, kurz vor der Predigt, kurz vor einer wichtigen Entscheidung, kommt der Teufel genau, um euch zu entzweien, um einen Streit anzufangen. Und dann fühlen wir uns nicht mehr würdig. Und dann wird unsere Predigt oder was auch immer es ist, nicht mehr kraftvoll, weil der Satan genau das erreicht hat, was er wollte. Aber Gott möchte, dass unsere Ehe zusammen funktioniert. Ein Fleisch, sagt er. Ein Fleisch, eine Gesinnung. Nicht, wie kann ich meiner Partnerin schaden, sondern wie kann ich sie aufbauen? Wir sind eins, warum kämpfen wir denn gegeneinander? Der dritte Punkt, Achtung, Demut und Herzlichkeit. Paulus sagt, tut nichts aus Selbstsucht. In Demut achte einer den anderen höher, jeder schaue auf das des anderen. Puh, das ist schon sehr schwierig. Da müssen wir uns wahrscheinlich mit Johannes dem Täufer eins machen und sagen, ich muss abnehmen und Jesus muss zunehmen. Aber auch das ist eine Gesinnung Christi. Nicht die Ehe macht uns das Leben schwer, sondern 2 verletzliche, unvollkommene Menschen, die lernen müssen, mit ihrer eigenen Selbstsucht umzugehen. Demut bedeutet, ich stelle mich nicht mehr in den Mittelpunkt. Ich betrachte meinen Partner nicht als Erfüllungsgehilfen für irgendein Bedürfnis, sondern einen von Gott geliebten Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen, den ich achten und lieben darf. Wisst ihr, diese Demut wird oft mit einer falschen Demut verwechselt. Man denkt, dass es heißt, ich bin nichts mehr wert, du bist alles. Das heißt es nicht. Das heißt, ich erkenne deinen Wert, den Gott in dich gelegt hat und behandle dich entsprechend. Und dann sagt Paulus auch noch, jeder schaue auf das des anderen. Ich sehe deine Interessen. Ich sehe auch deine Sorgen. Ich sehe deine Berufung und deinen Dienst. Und ich möchte nicht sagen, was brauche ich, sondern ich kann sagen, was brauchst du, um im Glauben gestärkt zu werden? Was hilft dir, Jesus ähnlicher zu werden? Und wisst ihr, oft ist es das Gebet. Ich bin mir sicher, das ist jetzt meine These, meine Behauptung, dass 90% der christlichen Ehen kein gemeinsames Gebet haben. In der Gemeinde als Pastor ist es allen teils meine Aufgabe, auch Seelsorge zu betreiben. Und ich höre sehr oft, was die Probleme in einer Ehe sind. Und was immer fehlt, ist immer das Gebet. Es ist wie eine Scham. Man fühlt sich nackt vor dem. Man kann alleine mit Gott alles besprechen, mit dem Reden, Beten, alles in Ordnung. Aber sobald wir mit unserem Ehepartner zusammenkommen, dann fühlt es sich komisch an. Ja, wir können mit jedem Gemeindemitglied zusammen beten, in der Gebetsstunde beten, aber nicht mit dem Ehepartner. Warum eigentlich nicht? Weil er meine Schwächen kennt? Weil ich verletzlich bin? Aber genau das möchte Gott ändern, indem wir zusammen Gott in unsere Mitte stellen und uns mit Gott vereinen, wird Gottes Segen auf uns gießen. Und wir werden merken, wie Gott auch an uns arbeitet. Wisst ihr, dadurch verändert sich der Blick, wenn ich in Demut nicht nur vor Gott stehe, sondern auch vor meinem Partner, dann bekomme ich den Blick weg von mir und ich sehe den Partner und kann fragen, was kann ich dir geben? Wisst ihr, für die Männer ist ein ganz großer Punkt, ist der Respekt. Ja? Frauen, hört gut zu, ich weiß selber, wovon ich rede. Männer wollen respektiert werden, das liegt in der Natur. Es ist sehr verletzend, wenn, natürlich wollen Frauen auch respektiert werden, verstehe ich nicht falsch, aber es gibt tatsächlich eine psychologische Studie, die zeigt, was Männer brauchen, was Frauen brauchen, oder was sie am meisten verletzen, ist tatsächlich der Respekt. Männer möchten geschätzt und respektiert werden, das ist ihnen sehr, sehr wichtig. Sie möchten auch nicht klein gemacht werden, sie möchten auch vor anderen nicht niedergemacht werden. Respektiert eure Männer, das ist sehr wichtig. Ihr Männer, Frauen wollen gesehen werden. Frauen möchten beachtet werden. Sie möchten, dass man ihnen zuhört, dass man sie wie das schwächere Gefäß behandelt, wie eine Vase zierlich aufgebaut ist. Geht nicht mit ihr grob um und denkt nicht, jetzt kauft sie schon wieder einen Pulli oder eine Hose. Sie möchte schön sein, hoffentlich für euch. Deshalb achtet euren Partner, schaut auf sie, hört ihr zu. Die Frauen brauchen Sicherheit, Geborgenheit in der Ehe. Und sie brauchen jemanden zum Sprechen. Und oft suchen sich Frauen jemand anders zum Sprechen, weil der Ehemann gar nicht zuhört. Er ist mit allem anderen beschäftigt, nur nicht mit seiner Ehefrau. Und das muss sich ändern. Ehe sollte ein Ort sein, an dem Menschen gemeinsam wachsen. Und ich glaube, jetzt kommt der entscheidendste Punkt. Und zwar Gott in unserer Mitte. Wisst ihr, wir Christen haben genauso große Probleme in der Ehe wie alle anderen Menschen auch. Aber es gibt eine Hoffnung. Wir haben etwas, was uns hilft. Es ist Gott selbst. Gott ist bereit, aus einer hoffnungslosen Situation Hoffnung zu geben. Wisst ihr, wenn er in der Lage ist, Taube wieder sehend zu machen, warum glauben wir das? Warum glauben wir, dass er auch Gelähmte heilen kann, aber nicht, dass er unsere zerbrochene Ehe wieder heilen kann? Natürlich kann er das. Er ist in der Lage. Deswegen sagt Paulus, Gemeinschaft des Geistes. Also wir sollen eines Sinnes sein, auf das eine bedacht. Und so macht der Heilige Geist eine Einheit aus uns. Er verbindet Gläubige mit Christus, er verbindet Gläubige miteinander. Und so verbindet er auch in der Ehe. Wir sind ein Fleisch. Also es ist eins, der Partner und ich. Das heißt, wenn ich meinem Partner schade, schade ich auch gleichzeitig mir. Und so müssen wir die Ehe eigentlich auch sehen. Wir müssen unseren Blick immer auf Christus haben. Und ich glaube, wie das geht, wie eine perfekte Ehe funktioniert, möchte ich euch gleich nochmal zeigen. Und dafür muss ich noch einen Text aus Prediger 4, den Versen 9 bis 12 lesen. Dort heißt es, es ist besser, dass man zu zweit ist als allein. Also schon mal Hoffnung. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wie aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerreißen. Zwei sind besser als einer. Möchte ich euch kurz an einem Beispiel demonstrieren. Ich habe hier ein Stück Wolle. Nehmen wir ein, das sind wir. Zerbrechlich, gebrechlich. Ja? Man kann es einfach auseinanderreißen. Und das ist das, was Salomo in seiner Weisheit hier inspiriert schreibt, dass es besser ist, zu zweit zu sein. Man kann in der Ehe so leben. Zwei, ein Ehepartner, eine zweite. Das ist eine Ehe nicht nach Gottes Bild. Zu zweit. Jeder lebt für sich. Wir kämpfen gegeneinander. Was passiert? Noch einfacher. Warum? Weil wir gegen uns kämpfen und auch gleichzeitig gegen den Partner kämpfen. Aber Gott möchte, dass wir zusammen kämpfen. Dass wir miteinander stehen. Das ist sehr schwierig. Puh. Und jetzt kommt die dreifache Schnur. Die dreifache Schnur. Mit Gott in der Mitte. Ich habe schon probiert, ich schaffe es nicht. Jemand kann es probieren, wer stark ist. Gott in der Mitte hält uns zusammen. Wisst ihr, ich glaube, das ist das, was Gott für unsere Ehe möchte. So haben wir unseren Partner und Gott in unserer Mitte. Wer kann dann gegen uns bestehen, wie es in der Bibel heißt? Wenn Gott auf unserer Seite ist, wenn wir miteinander bauen, wenn wir miteinander dienen, nicht gegeneinander, dann schenkt Gott seinen Segen. Mann und Frau und dann Christus in der Mitte. Das ist eine perfekte Ehe, wo die Kraft nicht zu Ende geht. Deswegen frage ich nicht meine Liebe, deine Liebe, sondern unsere Liebe. Ich möchte noch zum Schluss nochmal betonen, dass Ehe erst in deinem Herzen beginnt. Wenn du nicht verheiratet bist, dann möchte ich dir einen Ratschlag geben. Informiere dich, bereite dich ganz gut für die Ehe vor. Versuch vor allem an gewissen Suchten zu arbeiten, die du vor der Ehe loswerden musst, wenn du damit kämpfst. Versuche, Christus ähnlicher zu werden. Das wird dich auf die Ehe vorbereiten. Ansonsten kommst du in die Ehe und wirst merken, wie herausfordernd das ist. Und dann bringst du deine Probleme und deine Sünde in die Ehe mit. Gott will unser Herz nämlich formen in der Ehe. Er benutzt die Ecken und Kanten unserer Mitmenschen, damit wir Christus ähnlicher werden. Aber er lädt uns gleichzeitig ein, Christus ähnlicher zu werden. Wir sollen deshalb diese drei Punkte in Betracht ziehen. Entscheidung für den Partner, Vergebung als Lebensstil, Demut und Achtung und Gott in der Mitte. Wenn du einen Konflikt mit deinem Partner hast, das ist jetzt ein Bonustipp, den wir als Ehepartner leben, ist es schwierig zu sagen, entschuldige oder vergib mir oder was immer. Wir haben uns die Gewohnheit, dass wir aufeinander zugehen oder jemand geht auf den anderen zu und gibt ihm einen Kuss und alles ist wieder gut. Das ist unsere Form, wie wir uns Vergebung oder um Vergebung bitten und gleichzeitig uns versöhnen. Vielleicht hast du eine andere Art und Weise. Du bringst deinem Partner einen Kaffee oder machst irgendwas Besonderes. Vielleicht ist es deine Art. Aber die Liebe darf dabei nicht fehlen. Und ich möchte zum Abschluss noch etwas tun, was für euch vielleicht ungewöhnlich ist. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen. Aber ich möchte dabei euch bitten, dass jeder sich zu seinem Ehepartner stellt. Wenn dein Ehepartner nicht da ist oder in der Nähe, dann darfst du für ihn in deinen Gedanken beten. Lass uns zusammen aufstehen und bei dem Ehepartner oder zukünftigen, wie auch immer es ist, zusammenstellen. Nehmt euch gerne Zeit. Die Witwen dürfen auch für diejenigen beten, die gerade noch in der Ehe sind. Ich möchte euch bitten, indem ich bete, möchte ich, dass ihr diese Gebete zu eurem Gebet macht. Dass ihr selber Gott bittet, dass Gott eure Herzen zuerst verändert, euch eine neue Gesinnung gibt und dass Gott euch lehrt, eine Ehe zu leben. Dass er aus eurer Ehe einen Ort macht, wo Liebe tatsächlich sichtbar wird. Unser Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns gezeigt hast, wie man lebt. Danke, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Danke, dass wir deine Braut sind. Danke, dass du uns über alles liebst. Danke auch, dass du deine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hast. Herr, und wir wollen dich heute bitten, dass du zerbrochene Ehen heilst. Herr, wo der Teufel immer wieder einen Keil reintreibt, so wollen wir dich bitten, Herr, dass du diese zerbrochene Ehe wieder zusammenführst. Herr, lass uns Vergebung leben. Lass uns mit der Einstellung, mit der Entscheidung leben, den anderen zu lieben. Herr, lass uns auch den anderen höher achten als uns selbst. Und sei du selbst in unserer Mitte, Herr. Herr, wir möchten dich bitten, dass du unsere Ehe führst und leitest und dass du das Haupt unserer Ehen wirst. In Jesu Namen. Amen.